Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit den beiden Managing Partnern von Commerz Ventures. Stefan Tirtay und Patrick Maisberger haben in den vergangenen 6 Jahren Commerz Ventures aufgebaut, das einer der erfolgreichsten Fintech-Investoren des Landes ist. Zum Portfolio gehören beispielsweise eToro, das kurz davor steht, für 10 Milliarden an einen SPAC verkauft zu werden. Und Marqeta und Mambu sind 2 globale Hoffnungsträger im Portfolio. Während die Commerzbank selbst mit vielen Problemen kämpft, hat der eigene Wagniskapitalgeber in den letzten Jahren richtig aufgedreht. Wie das den beiden gelungen ist, über hohe Tech-Bewertungen und über das schlechte Image von Corporate VCs, haben wir im Podcast gesprochen. Hi Patrick, hi Stefan.
Hallo Kaspar.
Hallo Kaspar.
Wo erreiche ich euch gerade?
Ja, Covid-bedingt im Homeoffice natürlich. Mich, Patrick, triffst du jetzt hier in Frankfurt an?
Und ich bin vor den Toren Münchens im Homeoffice.
Sehr gut. Ihr seid ja vor 6 Jahren mit eurem Fonds Commerz Ventures gestartet und ihr habt es in dieser Zeit geschafft, ein unglaublich gutes Fintech-Portfolio aufzubauen. Das ist zum Beispiel Social Trading App eToro, die jetzt gerade kurz davor ist, einen Milliarden-SPAC-Deal zu vollziehen. Dann gibt es die Berliner Firma Mambu, die auch ein Unicorn mittlerweile ist, und Marqeta zählt auch zu den großen aktuellen Hoffnungsträgern. Wenn man jetzt mal so einen Schritt zurückgeht, muss man ja schon sagen, dass die Banken in der Fintech-Szene eigentlich nicht so einen guten Ruf haben und Wagniskapitalgeber von großen Unternehmen eigentlich auch nicht. Und ihr sitzt beide an der Schnittstelle sozusagen. Wie ist es gelungen, trotzdem so ein Portfolio aufzubauen?
Ich glaube, es ist wie immer eine Frage einer sehr, sehr klar durchdachten Investmentstrategie, aber dann vor allem halt auch gute Umsetzung und immer das nötige Quäntchen Glück dabei. Und du sprichst gerade die Bank an. Ich glaube, das Entscheidende war, dass die Bank hat uns einfach machen lassen. Wir hatten da keine in irgendeiner Form irgendwelche Boundaries für uns aufgesetzt bekommen. Wir hatten keine Vorgaben, sondern unser Ziel war von Anfang an, einen finanziell erfolgreichen Venture Capitalist mit Fokus auf Fintech zu bauen.
Ja, insbesondere hatte die Bank die Hausaufgaben gemacht, als sie uns sprach, ob wir Lust hätten, das für sie zu machen. Dahingehend, dass sie verstanden haben, warum eben Corporate VCs, sei es von Banken oder anderen, häufig so unbeliebt sind bei Finanzinvestoren, aber auch bei Gründern. Und woran die Dinge denn häufig scheitern, und waren von selber darauf gekommen, wie man es von der Governance, von der Struktur hat aufsetzen müssen, damit das Ganze eine Chance hat. Ja, so ist mein Beispiel.
Was heißt das denn ganz konkret? Also wie hängt ihr zusammen?
Ja, ganz konkret heißt das, dass wir nicht den Auftrag hatten, strategische Investments zu machen, sondern dass der Auftrag ganz klar war, Geld zu verdienen. Ja, dass das auch der einzige Filter war, jenseits der Tatsache, dass wir natürlich in den Bereichen Financial Services und Versicherungen investieren sollten. Aber was wir nicht brauchen, was ja sehr häufig der Fall ist bei Corporate VCs, ist ein strategischen Ansatz, das Buy-in von der Business Unit oder ähnliche Themen. Und damit einher kam natürlich auch eine Struktur, wo wir sagten, okay, wenn die Investments erfolgreich sind, profitieren wir auch persönlich davon. Ja, insofern war unser Aufsatz hier von Anfang an wirklich sehr analog mit dem klassischen Aufsatz des VCs, der von institutionellen Investoren finanziert ist. Ja.
Und wenn man jetzt in die guten Deals reinkommen will, die guten Gründerinnen und Gründer überzeugen will, muss man ja mittlerweile und eigentlich auch in der Vergangenheit muss man als VC schon irgendwie pitchen, warum jetzt gerade ich. Viele VCs sagen dann immer, ja, das gute Netzwerk und so weiter. Was war das denn bei euch, dass ihr die Mambu-Gründer zum Beispiel überzeugt habt, dass ihr da der richtige Partner seid?
Ich glaube, das ist wie bei allen VCs, am Anfang, als wir gestartet sind, war Commerz Ventures natürlich nicht bekannt. Aber Stefan und ich haben beide natürlich schon jeweils über 15 Jahre im Venture Capital Bereich gearbeitet, hatten also schon ein bestehendes Netzwerk, was wir natürlich auch gut hebeln konnten, um Zugang zu den interessanten Gründern und guten Investoren zu finden. Und last but not least, natürlich klar, wenn du auch auf eine Historie verweisen kannst, dann machst du es natürlich auch Gründern einfach, ihre eigene Due Diligence auf dich zu machen als Investor. Und ich glaube, das hat sehr massiv geholfen, dass wir halt schon mit einem großen Track Record an den Tisch gekommen sind.
Was war da euer Hintergrund für die, die euch da vielleicht nicht kennen?
Ja, ich war über 10 Jahre bei der Telekom, habe dort T-Venture geführt, den Corporate Venture Capitalist der Deutschen Telekom. Und davor habe ich schon der Allianz geholfen, ihren Corporate VC aufzubauen. Also seit 2000 bin ich in dem Geschäft.
Und bei mir war es ähnlich. Ich war seit 2002 bei einem englischen Fonds namens Doughty Hanson Technology Ventures und hatte da eine ganze Reihe Frühphasen-Investments gemacht, in Deutschland, aber auch anderswo, unter anderem auch eine A-Runde in SoundCloud, sodass wir, Patrick und ich beide, eigentlich an die Aufgabe herangegangen sind mit vielen geteilten Überzeugungen, wie die Dinge eben funktionieren und wie sie auch nicht funktionieren. Ja. Und übrigens auch der gleichen Skepsis, was grundsätzlich die normale Herangehensweise an Corporate VC betrifft. Ja.
Wie tief integriert, ihr habt es gerade schon angedeutet, dass ihr sozusagen, dass die Zügel lang gehalten werden von der Commerzbank. Nichtsdestotrotz wird das Thema ja in den Verhandlungen immer wieder mal auf dem Tisch liegen. Inwiefern macht ihr da Intros, inwiefern interagiert ihr in dieser Commerzbank-Welt?
Also wir treten sehr stark als Finanzinvestor auf und rücken die Commerzbank dabei nicht in den Vordergrund. Ja, wir können natürlich Türen öffnen innerhalb der Commerzbank, aber wir können keinerlei und wollen auch keinerlei Versprechungen machen, was den Mehrwert aus unserer Beziehung zur Commerzbank betrifft. Das heißt, wer mit uns arbeitet und sich von uns finanzieren lässt, tut das hoffentlich in erster Linie, weil er davon überzeugt ist, dass wir als Team und als Partner einen Mehrwert bringen. Hinzu kommt dann natürlich beim ein oder anderen Unternehmen noch, dass es sicherlich attraktiv ist, auch eine Commerzbank in der Cap Table zu haben, weil es natürlich auch Vertrauen schafft. Ja. Ich kann mich beispielsweise erinnern, dass in einer der frühen Phasen, als Mambu auch begann, an andere Banken zu verkaufen, wir ein Gespräch geführt haben mit einer ABN AMRO, die sagte, hör mal, die Commerzbank oder Commerz Ventures ist bei Mambu investiert. Das würden wir gerne mal von den Direktoren, warum die da investiert haben. Also es schafft dann schon auch Vertrauen von der Branding-Seite her. Von der Business-Development-Seite haben wir das nie in den Vordergrund gestellt. Wir versuchen aber natürlich, Türen zu öffnen, wo das geht.
Gibt es denn einen so einen Erfolgscase, wo ihr sagt, da haben wir eins unserer Ventures irgendwie in die Commerzbank hineingebracht oder die Angebote da reingebracht?
Ja, wie gesagt, es steht nicht im Vordergrund, aber wir versuchen es natürlich, wenn es sich für beide Seiten als erfolgsversprechend herausstellt. Ein Beispiel ist unsere UK-Beteiligung iVoca. Es ist ein Short-Term-Business-Lender. Das heißt, die geben Kleinstunternehmen kurzfristige Overdraft-Kredite bis zu, sagen wir, 15.000, 20.000 Euro im Schnitt. Da haben wir es geschafft, dass die Commerzbank mit iVoca hier in Deutschland zusammen kooperiert. Das heißt, die Bank selber bietet nur für sehr kleinen Teil der Klientel ein solches Produkt an. Aber für viele andere Kunden und auch Nichtkunden, die bei der Commerzbank aufschlagen und nach einem solchen Produkt fragen, werden die dann an iVoca weiterverwiesen. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Kooperation, die funktioniert prima. Alle Seiten sind happy. Das ist eines der Beispiele, wo es tatsächlich geklappt hat, dass unsere Portfoliofirma mit der Commerzbank zusammenarbeitet.
Vielleicht könnt ihr noch mal kurz ein bisschen das Konstrukt auf der Ebene erklären, Single LP Fonds, dass man quasi ein bisschen versteht, weil eine große Kritik an den Corporate VCs ist immer, dass gesagt wird, da sind nur angestellte Manager, die sind nicht richtig incentiviert und wenn sich der strategische Wind im Konzern wieder dreht, dann sind die auch ganz schnell wieder weg.
Ja. Also das klassische Konstrukt bei Venture Capital Fonds ist, dass es halt den sogenannten GP gibt. Das ist vereinfacht ausgedrückt die Managementgesellschaft, das sind die Fondsmanager angestellt. Die gehört üblicherweise den Fondsmanagern selber. Und dann gibt es die sogenannten LP, die Limited Partners, das sind die Investoren, das sind Pension Funds, können auch Banken sein, können Konzerne sein, können Family Office sein, alles Mögliche. In unserem Fall ist es ähnlich strukturiert. Der GP, die Managementgesellschaft, gehört uns, also Stefan, mir, Partnerteam. Da hat die Commerzbank keinen Einfluss drauf, keine Anteile dran. Das ist wirklich unser Vehikel. Wir sind also keine Angestellten der Commerzbank. Umgekehrt, die Commerzbank ist sogenannter Limited Partner, das heißt der einzige Investor in unserem Fonds Commerz Ventures. Das ist eine Beteiligungs GmbH und KKG, also Commerz Ventures Beteiligungs GmbH und KKG. Das ist der Fonds 1 und dann gibt es das Ganze nochmal als Fonds 2 seit 2019.
Da sind insgesamt
da sind dann die
50 Millionen drin.
Genau, genau. Und das ist dann so, aus dem Fonds heraus wird das Investment gemacht. Wir managen das alles, wir managen den ganzen Prozess und die Commerzbank gibt dann das Geld.
Wenn man sich so die Landschaft insgesamt anguckt, ist es ja so, dass viele so gestartet sind wie ihr, zum Beispiel Holzbrink Ventures, und sich dann quasi von Fonds zu Fonds stärker von dem Single LP emanzipieren. Ist das bei euch auch geplant, dass ihr euch da quasi ein bisschen wegrückt von der Commerzbank?
Also wir haben, also so, dass der Prozess bei Holzbrink und bei vielen anderen Beispielen, das ist ein Prozess, der über 10, 12, 14 Jahre geht. Also es ist ein sehr langfristiger Prozess. Soweit sind wir noch lange nicht. Aber tatsächlich haben wir schon eine gewisse Evolution gezeigt. Als wir gestartet sind, waren wir halt noch die Commerz Ventures GmbH, die eine 100% Tochter der Commerzbank war. Ja. Und im Zuge des zweiten Fonds haben wir halt den GP, also die Managementgesellschaft, ausgegründet, in unseren Besitz genommen und sind damit jetzt der externe, BaFin-regulierte Fondsmanager für die Beteiligungs-KGs. Also von daher, diesen Schritt haben wir schon gemacht. Inwieweit jetzt, also wir sind jetzt gerade erst mit dem zweiten Fonds gestartet, inwieweit das dann mit dem dritten Fonds in 3 Jahren weitergeht, das werden wir dann schauen. Aber im Moment gibt es da keine konkreten Pläne.
Wenn euch so Gründerinnen und Gründer fragen, was hat die Commerzbank langfristig eigentlich mit euch vor? Was ist dann eure Antwort? Weil ich meine, die Returns und das Geld, das ist sozusagen die eine Sache, aber das wird ja nicht das komplette Problem der Commerzbank lösen, sage ich mal.
Also ich kann dir nicht sagen, was die Commerzbank in Zukunft mit uns vorhat, aber ich kann dir sagen, was uns der Herr Blessing damals gesagt hat, was seine Motivation damals war. Und als ich damals mit ihm sprach, sagte er mir, dass er ja natürlich sich bewusst ist, dass sich die Welt um ihn herum sehr, sehr schnell ändert. Und dass er sozusagen ein Fenster in dieser Veränderung braucht, weil er natürlich als CEO sehr viel Zeit innerhalb der Commerzbank verbringt, aber nicht notwendigerweise den Blick auf die sich schnell verändernde Fintech-Landschaft drumherum hat. Das war, glaube ich, die Anfangsmotivation. Und ich glaube, das haben wir auch abgeliefert über die Jahre hinweg und natürlich zusätzlich noch eine ganze Menge auch finanziell abgeliefert. Ich glaube, man kann schon sagen, dass das Verhältnis zu Commerzbank extrem stark ist. Wir haben da ein super Verhältnis zu den handelnden Personen und die Ambition ist auch langfristig weiter mit der Commerzbank da zu partnern. Das ist eine gute, funktionierende Partnerschaft, die wir auch gerne fortsetzen wollen. Wie das jetzt im Detail aussieht, werden wir sehen.
Gleich euer erstes Investment war ja das israelische Social Trading Startup eToro, was jetzt ja, wie schon erwähnt, ein SPAC machen soll zu einer Bewertung von 10 Milliarden. In was für eine Firma habt ihr da 2015 investiert? Was habt ihr da vorgefunden?
Das war damals schon kein ganz Early-Stage-Startup mehr. Die hatten schon einige 10 Millionen Euro an Umsatz. Die waren aber damals sehr stark im CFD-Spread-Betting-Umfeld unterwegs. Das heißt hochspekulativ. Es war viel mehr Trading als Investing. Es gab auch damals schon eine kleine Krypto-Komponente. Es war damals auch schon ein stark internationales Geschäft, aber natürlich auf einer ganz anderen Größenordnung als heute. Und was sich in dem Laufe der Zeit geändert hat, ist eben, dass das Thema Trading zwar immer noch eine Rolle spielt, aber dass ich mittlerweile von ETFs bis hin zu Single Stocks bis hin zu CFDs eben alles handeln kann auf eToro. Und dass die Plattform natürlich wahnsinnig stark internationalisiert hat. Also Europa, Westeuropa ist sicherlich ein wichtiger Markt, aber es geht bis hin nach Australien, Japan und andere Märkte. Und jüngst hat das Unternehmen ja dann auch den Marktantritt in den USA gemacht. Damals war es, wie gesagt, nicht mehr ganz Early Stage, aber immer noch natürlich um Größenordnung kleiner als das, was wir heute sehen.
Aber was war das, was euch damals überzeugt hat? Ich meine, die Situation jetzt, die Marktphase, das war ja überhaupt nicht vorherzusehen, dass es da diesen krassen Aufwind geben wird.
Also ganz klar die Gründer, der Yoni Assia und sein Bruder Ronen, extrem starke Gründer. Und was uns auch begeistert hat, war ein wirklich frischer Ansatz auf der Produktseite. im Bereich Copy Trading, wo ich als einzelner Trader hingehen konnte und mir die Trading History von anderen Tradern auf der Plattform anschauen konnte und mich sozusagen in Anführungszeichen dranhängen konnte, ja, deren Trades proportional kopieren konnte. Das war damals wirklich eine Produktinnovation, die auch ein wichtiger Treiber für die Plattform insgesamt war. Ich glaube, die zwei Kombinationen, der Produktangle, das Thema international und das Gründerthemen waren doch damals schon sehr überzeugend.
Du hast ja dieses spekulative Element auch schon gerade erwähnt. Das findet sich jetzt in der App ja trotzdem immer noch mal wieder, dass wenn man irgendwo quasi jemandem folgen will oder gute Returns macht, dass dann da noch mal gefragt wird, willst du, dass das gehebelt wird? War das für euch jemals ein Thema, dass ihr gesagt habt, da geht es irgendwie zu weit, da sozusagen vermischen sich Trading und Zocken zu stark?
Das war immer auch ein Thema für die Firma, wo man von Anfang an immer auch Grenzen gezogen hat. Wer kann hier kopiert werden? Wie viel Transparenz schaffen wir da? Welche Hebel können angesetzt werden? Und man hat sich dann auch sehr, sehr genau angeschaut, gab es da starke Shifts im Trading-Verhalten des Lead-Traders, ja? Es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass jemand, der 3 Jahre lang mit kleinen Hebeln nur auf Commodities investiert hat, nicht plötzlich morgen mit starken Hebeln auf das Thema Krypto investiert, ja? Sowas hat man schon von Anfang an sehr, sehr stark im Auge gehabt und da auch Grenzen gezogen dessen, was möglich war und was nicht möglich war. Also es war durchaus Thema, ja, da Responsible Investing auch sicherzustellen.
Und jetzt irgendwie die genauen Zahlen zu nennen, aber ihr habt ja damals, seid ihr mit einem einstelligen Millionenbetrag, hatte ich gelesen, seid ihr da initial eingestiegen. Mit was für einem Gewinn kalkuliert ihr jetzt ungefähr? Mit was für einem Multiple, wenn die Firma jetzt im Spec verkauft wird?
Du, wir sind sehr, sehr glücklich über das Investment und das war eine tolle Partnerschaft über die Jahre und wir sind da sehr hoffnungsvoll, dass wir da einen guten Schnitt bei machen und mehr möchten wir da auch zurzeit nicht zu sagen.
Okay. Wenn man sich jetzt diese Bewertung anguckt, 10 Milliarden, die Commerzbank ist aktuell 6 Milliarden wert, bekommt ihr da als jemand, der auf diese beiden Welten quasi guckt, kriegt ihr da manchmal von den Banken Anrufen, die sagen, ja, was ist da denn eigentlich los? Wie funktioniert das?
Also sagen wir so, wir nehmen das mit einem Schmunzeln wahr. Tatsächlich haben wir schon wahrgenommen, dass da der ein oder andere Bekannte in der Bank schon mal fragt, wow, wo kommt das her? Wie kommt man zu solchen Bewertungen? Aber grundsätzlich muss man natürlich auch klarstellen, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wir reden hier über eine stark technologiegetriebene Wachstumsfirma gegenüber einer Bank, ja? Und eine Bank mit all ihrer Legacy. Und von daher ist das wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen und nur über aktuelle Gesamtwerte, die da in irgendeiner Form entweder in der Presse oder halt auch bei Commerzbank in Form von Börsenwerten transparent werden. Darüber das zu beurteilen, das ist, finde ich, eher kritisch. Ja. Also wir nehmen es mit Schmunzeln wahr, dass tatsächlich eine eToro scheinbar mehr wert zu sein scheint als eine Commerzbank. Aber ich meine, abgerechnet wird am Ende auch für uns erst dann, wenn der Exit erfolgt ist, dann können wir feiern.
Okay, also das heißt, diese Kommentare aus dem Markt, dass man sagt, so bei 1 Million aktiven, also gefundeten Accounts und dann diese Bewertung, dass es quasi ein bisschen hoch ist, das teilt ihr nicht. Also ihr sagt, es ist gerechtfertigt, gemessen an dem, was an technologischer Substanz und an Wachstum quasi da ist.
Du, eine Preisfindung findet in den Märkten statt und die Märkte bewerten eToro zu einem bestimmten Wert, über den wir hier nicht sprechen wollen. Wir freuen uns naturgemäß als Investoren, wenn die Bewertung hoch ausfällt, ja. Wem das Unternehmen wie viel wert ist, auf Basis welcher Multiples und KPIs, das müssen andere entscheiden. Ja. Es ist natürlich so, dass in den Fintech-Märkten und insbesondere ja auch im Bereich Trading und auch Payments, wo wir ja auch kräftig investiert sind, sich die Multiples in den letzten Jahren stark erhöht haben. Das ist, glaube ich, ist bekannt Und davon haben wir natürlich auch profitiert in unserem Portfolio. Und da war sicherlich auch Glück mit im Spiel. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt angefangen zu investieren. Das ist wie bei generell. Ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Ja.
Und last but not least, alle Venture Capital finanzierten Firmen sind natürlich sehr darüber bepreist, was das Potenzial der Firmen ausmacht. Also wie groß kann es werden? Wie kann es monetarisiert werden? Und ganz nüchtern betrachtet, muss man natürlich auch sagen, Beispielfirmen wie eToro sind Consumer-Angebote weltweit tätig, also nicht nur in einem Land, sondern Europa, Asien, überall wird dieses Produkt angeboten. Und selbst wenn die 10, 20 Millionen Kunden ihre eigene Basis nennen, ist das natürlich noch lange nicht das, was wirklich erreicht werden kann. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der in die Bepreisung mit eingeht. Ist dann schwieriger für eine deutsche Bank, die natürlich eine gewisse Limitation in ihrem eigenen Markt hat und dann auch nicht mehr so stark wächst, dann darüber über Multiples da ähnlich gleich bewertet zu werden. Ja, das ist natürlich utopisch.
Du hast am Anfang schon die klare Investmentstrategie erwähnt. Was ist sozusagen euer Fokus? Welche Firmen nehmt ihr genau in den Blick?
Also wir haben zwei Hauptsektoren. Das ist auf der einen Seite der Bereich Financial Services und auf der anderen Seite der Bereich Versicherungen. Innerhalb von Financial Services kann man das nochmal runterbrechen auf die Bereiche Payments, Capital Markets, Wealth Management. Das habe ich noch vergessen. Lending. Patrick, du ergänzt mich bitte.
Ja, Core Banking Technologie, Infrastruktur.
Ja. Enabling Technologies. Das ist der eine Bereich. Dann haben wir in jüngster Zeit noch ein Thema entwickelt, das wir Climate Fintech nennen, das ist sozusagen die Überlappung der Bereiche Carbon Reduction und Financial Services. Und auf der Insurtech-Seite sind es durchaus auch Direct-to-Consumer oder B2B-Versicherungsthemen, aber eben auch Enabling Technologies. Ja, das geht hin von Bought by Many, die Pet Insurance in UK anbietet, bis hin zu einer Hedvig, die eine Multiline Insurer in den Nordics ist. Und auf der anderen Seite hast du eine Concirrus, die Underwriting-Technologie für Versicherer macht. Ja. Und ähnlich breit ist unser Portfolio auf der Financial Services-Seite.
Aber es hört sich jetzt schon an, als würdet ihr aus dem sozusagen Fintech, Insurtech über Thema alle Bereiche euch angucken, oder?
Ja. Absolut.
Absolut, ja. Es gab natürlich immer auch Bereiche, wo wir vorsichtig waren. Also beispielsweise haben wir uns im Bereich Neobanken stark zurückgehalten, ja, weil wir damals glaubten, dass diese Art von Themen nicht gut zu unserer Fondsgröße passten, zum einen, und auch ein bisschen Respekt hatte von den Follow-on-Financing-Needs. Also es ging ja sehr stark um Kundenakquise. Wir hatten große Fragen rund um Unit Economics und haben uns damals ganz bewusst entschieden, nicht direkt in die Neobanken zu investieren, sondern stattdessen in die Picks and Shovels, ja, das heißt in die Mambus und die Marquettas dieser Welt, die hier als Enabler auftreten.
Hattet ihr denn konkret Neobanken auch auf dem Tisch?
Klar.
Ja, sicher, jede Menge.
Okay, also auch die N26 und Revoluts dieser Welt?
Alle.
Okay. Wenn man sich euer Portfolio so anguckt, merkt man ja, dass es schon sehr, sehr international ist, auch gemessen an einem relativ kleinen Team, zum Beispiel Marquetta aus den USA, eToro aus Israel. Wie spürt ihr diese Firmen auf?
Also Marquetta ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten eToro tatsächlich in London kennengelernt, haben das Investment gemacht im Frühjahr 2015. Und ich war dann bei einem Besuch bei eToro in Tel Aviv unterwegs und habe dabei den verantwortlichen Partner von 83 North kennengelernt, den Arnon Dinur. Wir haben uns über sein Portfolio unterhalten und er sagte dann, Hammer, wir haben hier eine Beteiligung in den USA, die ist gerade im Fundraising, die haben gerade einen Pivot hinter sich und das könnte ganz gut zu euch passen. Ja, schau dir das doch mal an. Und so kam dann die Intro zu Marquetta zustande. Und Marquetta war damals noch ganz früh in seiner Entwicklung, wenig Umsätze, wie gesagt, gerade einen Pivot hinter sich gebracht. Und offen gesagt sind wir da weniger aus einer Payment-Logik rangegangen, sondern eher aus einer Analogie, was wir in anderen Märkten, in denen Patrick und ich bis dahin investiert hatten, gesehen hatten. und haben da eins zum anderen gebracht. Konkret war unsere Analogie damals Twilio gewesen, wo wir ja vergleichbare Muster gesehen haben. Ja, also einen sehr antiquierten Tech-Stack bei den Incumbents, mit dem eigentlich sehr schwer zu arbeiten war. Es sei denn, man war wirklich Sektorspezialist und hatte tiefe Taschen. Und das war eben bei Twilio im Telekommunikationsumfeld so und bei Marqeta im Credit Card Issuing Umfeld so. Und aus der Logik plus das Team plus Early Traction entstand dann unsere Investment-Hypothese. Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das war damals kein offensichtlicher Deal. Der war mit viel Risiko behaftet. Und ja, das war eine Situation, wo wir als sozusagen Newcomer und Nobodies das Glück hatten, zum richtigen Zeitpunkt uns das anzuschauen und uns getraut haben. Ja. Das war ein Beispiel.
Was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ihr habt ja auch in Curve investiert, die jetzt kürzlich an PayPal verkauft wurde. Wie seid ihr an diesen Deal gekommen? Was ist die Story und wie zufrieden seid ihr jetzt auch mit dem Exit?
Also Curve ist eine ganz ähnliche Geschichte. Wir, wie gesagt, haben einen sehr engen Draht zu den Gründern von eToro, waren immer im sehr engen Austausch, ein super Verhältnis entwickelt über die Jahre. Und Ronen Assia, der Mitgründer von eToro, kannte Curve und war eToro war Kunde von Curve. Ja, das heißt, da gab es eine sehr enge, enges Verhältnis zwischen eToro und Curve. Und über ihn und noch über einen zweiten Pfad, unseren Mitinvestor, haben wir das Unternehmen kennengelernt. Aber ja, das Unternehmen kennenlernen und dann wirklich auch in so einen Deal reinzukommen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und über die Referenz von eToro, die gute Dinge bei uns gesagt haben, ist dann, glaube ich, auch das Vertrauen entstanden, uns damit reinzunehmen. Nach dem Motto, die Jungs sind gut, mit denen kann man arbeiten, auch wenn es mal schwierig wird, das ist gutes Geld, ja.
Das heißt, ein Großteil eurer wichtigen Deals sind über das eToro-Netzwerk gekommen, oder?
Nicht nur eToro, sondern allgemein.
Nee, eToro, das waren jetzt zufällig zwei Beispiele, ja.
Also es waren schon zwei prominente Beispiele.
Ja, das illustriert es aber ganz schön, dass in dem Maße, wie wir länger auch in den Bereichen unterwegs sind, wir hoffentlich auch zunehmend als Sektorspezialisten empfunden werden. Denn wir sind ja thematisch vergleichsweise schmal aufgestellt und machen wirklich nur Fintech und Insurtech. Und die Hoffnung ist, dass wir es geschafft haben, in den letten 6 Jahren uns hier auch eine Brand und eine Glaubwürdigkeit aufzubauen, mit der wir hoffentlich einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Investoren. Ja. Und so sind tatsächlich viele der Investments, die wir zurzeit machen, die kommen aus dem Netzwerk, wo wir dann auch eingeladen werden, zum Teil mitzumachen, sei es von Investoren, die vor uns investiert haben oder auch von einem Lead-Investor, sagt, Mensch, da würdet ihr gut mit dazu passen.
Wo auch unser Fokus hilft. Ne? Also wir sind halt Fintech, Insurtech-Experten und damit ein sehr interessanter Co-Investor, Partner für solche Startups.
Wo seht ihr jetzt aktuell die Fintech-Trends, wo ihr sagt, als Series A-Investor, das ist die Phase, wo wir einsteigen wollen?
Also ein ganz wichtiges Themenfeld für uns ist sicherlich das Thema Embedded Finance, Banking as a Service. Ja, also da kann man Firmen wie Solaris nennen, die das vorleben. Aber im weitesten Sinne passt da auch eine Marqeta rein. Da passiert immer noch ganz viel spannende Dinge. Ich glaube, da stehen wir erst ganz am Anfang. Das wäre so einer der Bereiche. Das Thema Open Banking ist noch sehr früh und da ist ein bisschen die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und wo ist der richtige Punkt in der das richtige Modell, wo man sich engagiert. Das ist auch sehr interessant zum jetzigen Zeitpunkt.
Viel Hype wird gerade im Bereich Buy Now, Pay Later gemacht. Gibt's als kein neuer Bereich, sondern den gibt's durchaus schon seit 6 Jahren, 7 Jahren, bei denen sich da einige Firmen etabliert haben. Hat irgendwie nur eine zweite Renaissance gerade, dass ja dieser Bereich gerade erlebt.
Und da würdet ihr sagen, das ist nicht zu spät, dass quasi Klarna und Co. dieses Segment besetzen?
Nee, es kommt darauf an, gibt es dort ein Alleinstellungsmerkmal in dem jeweiligen Geschäft, in der jeweiligen Firma? Und da gibt es immer wieder neue Nuancen. Ein Beispiel, Buy Now, Pay Later, also ja, so klassisches Invoice-Financing für Businesses, SMBs. Es wird von Klarna nicht abgebildet. Ja, also da gibt es durchaus auch Anbieter. Aber nochmal, das sind einige Trends, die wir jetzt sehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da alle drauf springen und hinterherrennen, sondern du hast mal gefragt, was sind so die Trends, die wir gerade sehen. Da wird gerade viel Buzz gemacht. Wir gucken uns das selbstverständlich auch an und sind da sehr interessiert, mehr zu erfahren.
Wie seht ihr das ganze Trading-Umfeld? Ist es so, dass ihr sagt, so wir haben eToro und lassen deswegen von allen anderen Sachen die Finger? Oder guckt ihr da euch auch um, was sind da mögliche neue Player?
Was wir nicht machen, ist, dass wir direkte Wettbewerber im Portfolio finanzieren. Ja, das bringt kein gutes Karma, sondern nur schlechte Stimmung. Das werden wir nicht machen. Was wir natürlich uns anschauen, sind andere Themen im Bereich Capital Markets, Trading, ja, auf der Infrastrukturseite. Da passiert einiges. Wir sehen viel gerade auch im Bereich Crypto-Trading, ob es Market-Maker sind, ob es Datenlieferanten sind. Also ein anderer Megatrend, das ist das Thema Institutional Adoption of Cryptocurrencies, ja, also wo immer mehr Institutional Player in dem Bereich mitspielen. Rund um diese Themen gibt es viel zu tun. Ja. Will ich nach einem potenziellen Exit von eToro ausschließen, dass wir nochmal neu mit einem anderen Angle in diesen Bereich reingehen? Nee, auf keinen Fall. Ja. Denn wir haben ja zwischenzeitlich auch einiges gelernt in dem Umfeld und ja, das wollen wir natürlich auch nutzen. Ja.
Wenn man sich jetzt so ein bisschen von außen die Banken- und Finanzlandschaft anguckt, dann hat man ja in den letzten Monaten, Jahren gesehen, dass vor allem große amerikanische Player zugeschlagen haben, auch bei euch im Portfolio. Visa hat massiv zugekauft, Mastercard, PayPal. Die europäischen Banken haben sich da eher noch zurückgehalten. Glaubt ihr, dass sie da, das ist sozusagen, die da irgendwie aus den Puschen kommen und jetzt da auch größere Exits anstehen? Oder wie wird sich da die Landschaft und das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Welten aus eurer Sicht entwickeln?
Ja gut, erstmal, Visa ist jetzt keine Bank. Also wenn wir jetzt klassische Banken betrachten, dann ist es natürlich so, dass da eine Visa, Mastercard historisch gesehen sehr viel akquisitiver unterwegs waren und weiterhin sind als klassische Banken in Europa und USA. USA gilt genau das Gleiche. Tatsächlich allerdings glauben wir, dass sich da schon noch was tun wird. Also man hat auch durchaus vereinzelte Käufe gesehen von europäischen Banken. Also ein Beispiel, eine BNP Paribas hat eine Comte Nickel gekauft. Ist auch eine Neobank. Also da tut sich schon was. Ich glaube, hier in Deutschland tut sich vielleicht deshalb auch nichts, weil die Banken im Moment ganz andere Probleme haben. Aber ich denke mal, wenn sich irgendwann auch Zinsniveau und das Geschäftsmodell auch wieder von den klassischen Banken erholt, dann werden wir auch da wieder Aktivitäten sehen. Ja, das kann durchaus sein. Muss man unterscheiden. Also wir investieren ja üblicherweise nicht mit dem Hinblick, hey, wir investieren in Fintech-Firmen, damit Banken die nachher kaufen, sondern wir investieren in Firmen, größtenteils insbesondere im B2B-Umfeld, die auf der Infrastrukturseite, auf der Enabling-Seite aktiv sind. Und da kommen eher andere Käufer in Frage. Das sind dann die großen Softwarefirmen oder ähnliche. Oder halt große Payment-Anbieter. Ja? Aber nicht eher nicht die klassischen Banken.
Aber beim Payment gerade ist es ja so ein Thema, was viele Banken verschlafen haben und wo sie jetzt versuchen, zum Beispiel wieder reinzukommen.
Ja, aber nicht über M&A. Ja, also dass die Deutsche Bank jetzt wieder in das Thema einsteigt, haben wir ja jüngst gesehen, ist ein Thema, wo ein Geschäftszweig wieder ausgebaut wird, aus dem man sich, ja, wie viele andere Banken wahrscheinlich auch mal mehr oder weniger zurückgezogen hatte. Das ist jetzt ein unabhängig von dem M&A-Thema. Ja. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auf im Bereich der PSPs eine wahnsinnige Konsolidierung gesehen die letzten Jahre. Ja. Und da haben wir auch die Anschläge.
Also Payment Service Provider,
ja. Ja, genau, Entschuldigung, ja. Wo wirklich eine M&A-Transaktion die andere gejagt hat. Und es geht in allererster Linie um Scale da auch, ja.
Alles klar. Dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, danke dir, Kaspar. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Kaspar. Hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. bei OMR.